Bürgerfunk bei Radio Köln.
Bürgerfunk live unterwegs zu einem Naherholungsziel. Wir fahren heute nicht in die Türkei, auch nicht auf die Insel Rügen, schon gar nicht in die USA, sondern nur ins Venn, in die Eifel. Und mit mir unterwegs ist der Rudolf.
Und das gerne mit hohem Himmel und viel Sonne und wenig Wind.
Und noch dabei ist
die Andrea und ich freue mich auch schon drauf.
Und noch mit im Auto sitzt der Christoph Schäfler. Bis gleich. Herzlich willkommen zum Bürgerfunk von Grenzgänger. Wir haben tatsächlich eine Grenze überschritten, sind aus Köln abgereist und 100 Kilometer gefahren, weiter nicht, und sind jetzt hier in einer Landschaft. Ja, da könnte man meinen, man wäre in Russland oder gar woanders, aber auf jeden Fall nicht so nah an Köln. Manche Leute fahren ja in Urlaub. Tausende von Kilometern braucht man alles nicht. Das kann man alles um die Ecke rum erleben. Unterwegs bin ich mit Rudolf Martin. Ja, das ist auch deine Heimat hier oben, ne?
Ich bin hier geboren, jung wurde, wie die Leute hier sagen. Mhm. Wir sind also im Hohen Venn, nach dem Motto Tundra gibt's überall, keinesfalls nur in Russland bzw. in Kanada, also in den arktischen Breitengraden dieses Globus, sondern eben auch hier in der Nordeifel im Hohen Venn. Das ist die Region zwischen Aachen, Lüttich und im weitesten Sinne Malmedy, Richtung Trier.
Kommt man hin auf verschiedenen Wegen. Man kann über Düren hier hinfahren, man kann aber auch genauso gut über Gmünd, also hintenrum sozusagen fahren. Mhm. Muss sich dann so ein bisschen durch die Eifel schlagen über Landstraßen und kommt dann so ganz langsam auf die Höhe hoch, hinter Monschau, Kalter Herberg, Mützenich, und dahinter ist dann das Hohe Venn.
Ja, und wir haben die Grenze überschritten, von Kalter Herberg kommend über Reichenstein nach Mützenich und sind dann nach dem alten Grenzübergang in Mützenich Richtung Eupen nur eine kurze Strecke gefahren und sind links eingeparkt und folgen jetzt einem ausgebauten Weg durchs Hohe Venn, einem Art Lehrpfad, der Kommentare und Beschilderungen ausweist für diesen Massentourismus, den es inzwischen gibt, nicht an unserem Tag. Der Himmel ist hoch und blau und schön und es ist ein platter Werktag und nur sehr wenige Leute hier. Aber während der Wochenenden und Urlaubszeiten sind es eben doch die stummen Ameisenstraßen, die hier das Landschaftsbild dann sehr stark beleben.
Die Leute kommen in eine Landschaft, wo früher auch hier die Generationen von gelebt haben. Es ist nicht nur eine schöne Landschaft, sondern war auch gleichzeitig Tagebau, kann man fast sagen.
Übertagebau.
Ja, Übertagebau von einem Rohstoff, keine Kohle, aber irgendwo auch die Kohle des armen Mannes, ne?
Die Vorstufe der Holzkohle. Da fehlen halt nur noch ein paar Millionen Jährchen, aber das macht ja nichts. Nein, es ist der Torf, von dem wir reden. Der wurde hier gestochen, jahrhundertelang. Das war sozusagen das Ergänzungsbrandmittel neben Buche und Eiche, den Harthölzern, die vor allen Dingen für die Backstuben erforderlich waren, die Eiche für den Hausbau, aber so für den Nachtbrand war es der Torf. Ich habe das in meinen Kindertagen noch erlebt. Ich bin Jahrgang 1936 und habe in den Nachkriegsjahren, in den Kriegsjahren und in den Folgejahren noch sehr viel Armut erlebt. Und da griff man zurück auf die alten Überlebenstechniken der Leute. Wenn wir heute hier Wanderwege machen und Ausflüge und unsere Freizeitgesellschaft hier Lust und Freude an Landschaft findet, so ist das eine völlig neue Kategorie. Das hat's in den früheren Generationen noch bei meinen Eltern, mein Vater ist Jahrgang 1892, hat's das überhaupt nicht gegeben.
Da erzählen wir dann gleich noch ein bisschen mehr nach der Musik drüber. Grenzgänger unterwegs, heute im Hohen Venn mit Rudolf Martin und Christoph Schäfler. Wir stehen hier ja im Hochmoor und vor einer Schautafel, die hier aufzeigt die Historie der Pollenvegetationsgeschichte, wie dieser Torf entstanden ist.
Wie er gewachsen ist über die Jahrtausende und Jahrmillionen. Es gibt ein Spezifikum gleich hier in unserer Nähe, das wir eben auch passiert haben, nämlich ein Schauweg, der an einigen Pingos vorbeiführt. Das sind eiszeitliche, aus hochgefrorene Wassertümpel, und im Rahmen des Klimawechsels nach der Eiszeit sind diese Eiskerne aufgetaut und zusammengebrochen, und dann bleibt ein Tümpel, ein großer Moortümpel zurück. Und die davor erfolgte Aufwerfung eines kreisförmigen Damms, die ist heute noch sehr schön und sehr deutlich nachvollziehbar.
Sieht auch so ein bisschen aus wie ein Vulkankrater, nur viel kleiner.
Ja, sehr viel kleiner, ne? Wie so ein Gottesauge. Man gibt sich heute natürlich sehr viel Mühe, das Fenn wieder zu renaturieren.
Genau, das heißt, ist ja auch hier der Fall. Wir stehen hier vor einer Anlage, steht hier, dieser Rückstau dient der Regenerierung des Hochmoors. Bitte die Anlage nicht betreten, das ist sowieso hier für das ganze Gebiet so, dass man überhaupt diesen Weg nicht verlassen sollte.
Einmal aus Gründen des Massentourismus, weil man dann Vegetation zerstört und auch die Fauna stört. Es gibt Birkwild, das ist natürlich sehr selten, und die können vor allen Dingen im Winterhalbjahr, wenn der Skisport einsetzt, die können nur 2 bis maximal 3 Mal einen Fluchtversuch machen. Mehr Energie haben die nicht. Und wenn die also zu oft aufgescheucht werden, dann stürzen die ab und können nicht mehr fliegen und werden dann natürlich sofort Beute des Fuchses. Aber ich wollte noch zur Regenerierung sagen, dieses Hochplateau, dieses Hochmoor hat jahrhundertelang gelitten, einmal unter der Aufforstung. Die Einwohner hier nennen die Fichte immer noch doch Prüsebaum, also den Preußenbaum, den man hier als Monokultur eingeführt hat. Und zum anderen hat dieses Hochplateau noch viel stärker gelitten durch eine gleichzeitig erfolgte Entwässerung. Man hat viele Kanäle und Gräben gezogen und dem Hochplateau, diesem Hochmoor, sein Wasser entzogen. Nicht vollständig, aber über weite Strecken. Und das führt natürlich zu einer Austrocknung und zu einer Veränderung des Charakters. Die Veränderung besteht dann darin, dass Wildwuchs von Birken, Erlen und Niedriggehölz, die Schwarzerle, die Vogelbeere, die Eberesche und dergleichen mehr, das zuwächst, was ursprünglich reines Moor und Gras- und Sumpfgebiet war. Die systematische Aufforstung, also industrielle Nutzung, so muss man das ja sagen, die ist im Wesentlichen im 19. Jahrhundert erfolgt und wird heute zum Teil zurückgefahren, indem man zwischen die Fichtenkulturen, Monokulturen, immer wieder auch inzwischen Laubholz Kulturen einbettet. Und das wird natürlich im Laufe der Zeit wieder zu einem natürlicheren Landschaftsbild führen. Einem Mischbewuchs, einem Mischwald, der dann viel gesünder ist. Im Übrigen auch nicht nur eine einseitige Flora und Fauna zur Folge hat.
Grenzgänger unterwegs, heute im Hohen Venn, etwa 100 Kilometer entfernt von Köln. Wir sind auf der Landstraße hier hingekommen, mit Rudolf Matar zusammen. Mein Name ist Christoph Schäfler und uns beide, Rudolf und mich, verbindet die Gegend ein klein bisschen. Mich nur etwa 1,5-2 Jahre, aber Rudolf dann doch etwas länger.
Ja, bei mir fängt das an 1936, wo ich zusammen mit meiner Zwillingsschwester auf diese Welt in dieser Gegend kam. Und ich bin auch hier geblieben, im Prinzip bis zum Abitur, und habe dann mit Beginn meines Studiums, das ich in Bonn angefangen habe, das Hohe Venn und die Eifel verlassen.
Das Hohe Venn auf den ersten Blick ist ja gar nicht so spektakulär. Hier gibt es keine riesenhohen Berge mit Felsen. Hier gibt es auch keine Nordsee, Ostsee. Also das ist eigentlich so eine Landschaft mit zarten Tönen. Man muss schon genau hingucken und dann wird man sich, glaube ich, auch sehr heftig in diese Gegend verlieben.
Man muss sich auf sie einlassen. Bei schlechtem Wetter kann man als Newcomer einen schlechten Eindruck haben und denken, naja, das ist nicht so viel und das ist nicht so berauschend. Aber wenn man sich auf sie einlässt, dann ist das wie mit den Menschen. Wenn man einen Sack Salz miteinander gefressen hat, dann wird's vertraulicher, dann wird's beredter. Dann entdeckt man die kleinen Feinheiten der Landschaft, im Großen wie im Kleinen. Und dann, glaube ich, kann man sich auch in das Hohe Venn verlieben.
Was sind die besten Zeiten, hier hinzukommen?
Man muss sich auf die jeweils aktuellen Feinheiten der Landschaft einlassen. Sicher ist das beginnende Frühjahr, das erst Ende April, Mai hier einsetzt, eine sehr schöne, zarte Stimmung. Aber wenn ich subjektiv urteile und ganz persönlich werden darf, dann bin ich unverändert in den Herbst verliebt. Es müssen Tage sein wie der heutige mit hohem Himmel und mit der vollen Laubfärbung, dann ist es unübertroffen.
Kann ich nur bestätigen. Wir machen ja leider kein Fernsehen. Im Augenblick ist es ja auch sehr windig. Ist das immer so, dass dir der Wind so pfeift?
Na, im Hochsommer kann es auch stille Tage geben, aber im Allgemeinen, das ist das erste Mittelgebirge vom Atlantik her kommend. Wir sind hier auf einer Höhe von knapp 600 Metern und da gibt es natürlich sehr viel Wind und auch entsprechend viel Steigungsregen. Der Herbst hat für sich, dass man verschont bleibt von der Mückenplage und der Plage von diesen winzig kleinen Fliegen, die durch alle Textilien durchgehen. Es ist im Oktober, November an solchen Tagen einfach völlig störungsfrei und angenehm.
So, Rudolf, jetzt werde ich dich überraschen. Jetzt werden wir hier oben unsere Zelte abbrechen und fahren runter von hier oben aus dem Venn nach Monschau. Dort, wo du auch zur Schule gegangen bist, ich übrigens auch. Mhm. Ich war nämlich Alumnäter. Mhm. Oh. Und besuchen eine vielleicht gemeinsame Freundin. Ich weiß nicht, ob sie dich kannte, aber auf jeden Fall, ich kenne sie. Das ist die Karin Schönborn. Sie ist Künstlerin und hat ein kleines Lädchen in der Stadtstraße.
Ich bin gespannt.
Grenzgänger unterwegs. Heute sind wir in der Eifel. Eben waren wir noch im Hohen Venn und jetzt sind wir runtergefahren in die Perle der Eifel nach Monschau und dort in der Stadtstraße, da treffen wir auf Karin Schönborn und erleben wir gerade, wie hier so eine Art von Wiedersehen stattfindet.
Da seid ihr, ja. Hallo. Kennen wir uns nicht auch?
Wir müssten uns eigentlich von der Schule her kennen, ne?
Du bist doch Elmas Schwester, ja. Und ihn kenne ich auch irgendwie.
Ich bin Rudolf Matar aus Kalterherberg, aber es ist ewig her.
Ewig her, 40 Jahre oder so.
Ja.
Dann kommt mal rein.
Ja genau, jetzt betreten wir hier deinen klitzekleinen Laden, der voll hängt mit lauter Engeln. Also ich habe noch nie so viele Schutzengel auf einem Haufen gesehen. Man sieht sie ja eigentlich sowieso normalerweise gar nicht. Sie sind einfach da. Außer in der Werbung, da gibt es ja auch Schutzengel. 130 Schutzengel in diesem Raum.
Ja, noch ist die Auswahl groß, aber jetzt geht's auf Weihnachten zu und da haben die Leute noch einen besonderen Drang, Engel zu haben. Komisch, aber also sie müssen das ganze Jahr schützen, ne? Mhm. Ja, das sind meine Schutzengel. Seit einem Jahr mache ich die. Früher habe ich nur diese Eifel-Applikationen gemacht, guck, Fachwerkhäuser und so. Aber mit den Engeln, das geht ganz gut.
Jetzt hast du so salopp gesagt, früher habe ich das gemacht und jetzt mache ich jenes. Wir sehen hier hinten durch die Glasscheiben durch auch so eine Art von Werkstatt mit ganz, ganz vielen Stoffresten und halt auch einer Nähmaschine. Das scheint das wichtigste Instrument da zu sein. Und überall hängen irgendwelche klitzekleinen Dinge herum, die irgendwie wohl auch eingearbeitet werden in diese Stoffapplikation.
Ja, die Applikation mit den Fachwerkhäusern, das ruht im Moment ein bisschen. Ich mache im Moment eigentlich nur noch Engel.
Die Engel sind ja auch ganz in der Art und Weise, wie du früher gearbeitet hast, nämlich auch sehr unterschiedlich, keiner gleich dem anderen. Das sind alles Unikate.
Das gehört sich ja auch so für einen Schutzengel, ein Unikat zu sein. Pro Person einen einzigartigen, einmaligen Schutzengel.
Danke, besser hätte ich nicht sagen können.
Mit einem einmaligen menschlichen Schicksal davor. Es gibt in aller Regel einen Grundton. Ich sehe hier Rosé, dann sehe ich dunkelblau, hellblau. Es gibt grüntoniges, auch sogar nahezu schwarzes. Und auf diesen Untergrund ist dann jedes Mal ein Engel drauf genäht in einer anderen Stoffart. Mich erinnert das so ein bisschen an diese Colas, diese indianischen Applikationen aus Mittelamerika.
Das ist wahr, habe ich noch nie dran gedacht, aber das stimmt.
Und wenn ein solcher Engel in die Ruhr fällt, die ja gleich unterhalb des Fensters zu sehen ist, dann geht der Engel baden.
Aber die Engel wirken alle sehr burschikos und handfest. Ja. Das sind keineswegs Kitschengel oder Rauschegoldengel. Also sie wirken sehr manchmal etwas naiv, aber mit großen, schweren Stiefeln, so richtig handfest.
Und alle lachen und haben einen fröhlichen Ausdruck.
Oder gibt den einen oder anderen, der sieht aus, der hat einen Schalk im Nacken oder ein bisschen frecher mal, gibt's auch. Aber es ist wirklich alle sehr positiv, diese Engel.
Und viele stehen da breitbeinig, als hätten sie sich so gerade bei einem kleinen Krach mit dem lieben Gott durchgesetzt.
Man liebt diese Engel oder man findet sie fürchterlich. Dazwischen gibt es nichts.
Rudolf, hättest du das gedacht, auf diese Engelschar hier unten im Tale mit einem Teil Vergangenheitsbewältigung, das werden wir dann gleich ein bisschen vertiefen nach der Musik, hier zu stoßen.
Für mich ist es die ganz große Überraschung, das muss ich wirklich bekennen. In einer wunderschönen Wohnlage, das ist mein erster Blick, wenn man hinten aus den hinteren Fenstern rausschaut, fällt der Blick sofort auf die Ruhr und den gegenüberliegenden Hang, Waldhang, der steht im Augenblick in den prächtigsten Farben, auffallend tun zwei gewaltige Rotbuchen. Und daneben, also wie man es gerne hätte, vom Nadelholz übers Hellere und Dunklere, bei dieser Durchleuchtung und Hinterleuchtung der Nachmittagssonne, es ist wunderbar.
Wiedersehen nach 30, 40 Jahren und mehr hier unten in Monschau. Rudolf und ich sind heute zusammen mit Sophie und Andrea in die Eifel gefahren, ins Hohe Venn, haben einen schönen Nachmittag erlebt und dann eben noch ganz kurz vorbeigefahren eben bei Karin Schönborn, die in der Stadtstraße in Monschau lebt. Und eben ging es dann schon los. Sophie erkannte sofort die Karin, beziehungsweise umgekehrt. Und was habt ihr für eine gemeinsame Vergangenheit?
Wir waren beide auf dem Monschauer Gymnasium. Und ihr Bruder Elmar war mit mir in einer Klasse.
Rudolf, bei dir auch so ein Déjà-vu hier?
Ich wäre auf der Straße vorbeigelaufen. Wir hätten uns nicht wiedererkannt. Aber bei deinem lieben Mann, da habe ich dann doch sofort eine Assoziation gehabt. Moment, die Augen, das Gesicht kennst du doch. Diese alten, vertrauten Charaktere aus Jugendtagen. Ach, den hast du doch schon mal gesehen, so dieses. Genau. Denn ich bin immerhin 58 von Monschau weggegangen nach dem Abitur.
Ich hatte ihn auch nicht erkannt, aber beim zweiten Hinsehen kommt einem doch die Sicht dann doch etwas bekannt vor.
Und ihr seid dann auch gleich in eure Sprache gefallen, die ihr jetzt gerade vermeidet, weil die Kölner Zuhörer natürlich nicht unbedingt das Monschauer Blatt können oder Kalter Herberger Blatt, obwohl es eigentlich mit dem Kölsch doch irgendwo noch zusammenhängt.
Der Papa ist jetzt aber Mutier. Wo warst du? Was haben sie dir hier getan?
Ja. Nee, das hat ich erst direkt gemerkt. Da konnte man nicht leuchten, dass der Kalter Herberger Wort.
Nee, wofür auch?
Ja, genau.
Ja, natürlich, das ist der Rand, der sprachgeografische Rand des kölnischen Sprachraums. Kulturhistorisch ist das Monschauer Land erschlossen an der Ruhr entlang, übers Dekanat Zülpich, Ruhr aufwärts bis hier ans Ende des warmen Flusstals. Dazwischen lag das Hohe Venn und das man heute im motorisierten Zeitalter sehr leicht mit Autos überwinden kann, aber in früheren Zeiten war es jenseits von Konzen und Lammersdorf eine andere Welt.
Und außerdem durch den Fluss bedingt hatte natürlich auch die Ruhr Monschau einen starken Bezug über Düren nach Köln, auch der Handelsweg führte dahin, denn hier wurde ja vor Hunderten von Jahren schon Wertvolles produziert hier am Fluss.
Es gab im 18. Jahrhundert einen Höhepunkt der Textilmanufaktur, die hier in Monschau hervorragendes Wasser fand, zugleich aber auch natürlich das Arbeitskräftepotenzial der umliegenden Dörfer, die hier in den großen Manufakturen, später Fabriken, ihre Arbeit und Brot gefunden haben. Und das ist niedergegangen eben mit der zunehmenden Automatisierung des letzten Jahrhunderts.
Ja, und Zeugnisse von dem Reichtum und dieser Blütezeit von Montscholl findet man in dieser Stadt ja noch zuhauf. Deshalb kommen auch so viele Touristen hierher aus aller Welt, zum Beispiel das Rote Haus. Zum Beispiel aber auch viele andere Häuser, die hier mit viel üppigen Türen und Fachwerk und
Schieferverkleidung,
aber auch sehr hohe Räume erkennbar sind, dass hier eben sehr reiche Leute auch gewohnt haben.
Und es sind ja keinesfalls nur bürgerliche, großbürgerliche Wohnhäuser mit entsprechender Wohnkultur, sondern es gibt auch eine ganze Menge noch Industriebauten, ehemalige Manufakturen, die natürlich durch den sozialen Wandel heute eine total andere Verwendung haben, aber im Ursprung Fabrik- und Manufakturgebäude waren.
Danach gab es eine Zeit der Armut und der Tourismus hat eigentlich es wieder dazu geführt, dass die Eifel so eine Art Renaissance erlebt. Dazu gleich mehr. Grenzgänger unterwegs. Eine Grenze haben wir heute ja schon überschritten, nämlich die deutsch-belgische, aber im vereinten Europa sieht man davon nichts mehr, kein Schlagbaum, obwohl wir beide konnten uns noch erinnern an der Stelle, wo sie mal gestanden hat. Es gibt auch noch weitere Verbindungspunkte, Rudolf. Wir sind zusammen aufs gleiche Gymnasium gegangen, auch die Karin war in der Schule, die Sophia auch. Ernst, glaube ich, warst du da auch?
Ich war Handwerker. Ich habe nur Volksschule.
Was heißt hier nur?
Ja.
Ich war nur Handwerker.
Im 8. Schuljahr und dann habe ich meine Handwerkslehre angefangen als Schreiner und habe dann anschließend direkt die Meisterprüfung gemacht und dann mich selbstständig gemacht.
Kann man in Monschau vom Handwerk noch leben?
Konnte man, ja. Jetzt wird alles, Fenster und Türen werden industriemäßig hergestellt. Die kaufen die Leute sich im Baumarkt und bauen sie selbst ein und da bleibt für den Handwerker nicht mehr viel übrig. Hier sind allerdings in Monschau, haben wir das Glück, dass man nicht in jedes Haus Fenster einbauen kann aus dem Supermarkt, sondern hier gibt es bestimmte Vorschriften für Fenster und Türen, also keine starren Vorschriften, aber man muss sich an gewisse Vorschriften halten, also die müssen unbedingt beachtet werden. Also nicht, dass jeder hier wild drauf losbaut.
Also noch ein bisschen goldener Boden fürs Handwerk, weil einfach dieses Schmuckstück Monschau erhalten bleiben muss und natürlich hier keine Normbauten stehen.
Fast jedes Haus ist unter Denkmalschutz hier in Monschau. Also da muss man einiges beachten, ne?
Die Eifel lebt vom Tourismus, habe ich ihm vorhin vor der Musik gesagt, und sozusagen, das ist ihre Rettung. Wird das auch weiter so bleiben? Ich habe vorhin erfahren, dass hier ganz viele Leute auch wegziehen. Das heißt, es gibt nach wie vor eine Landflucht weg vom hier aus der Eifel in Richtung Großstädte, Richtung Aachen, Düren, Köln.
Ja, zum Beispiel Geschäfte gibt es hier in Monschau kaum noch. Lebensmittelgeschäfte oder sowas, was man alltäglich braucht. Hier ist noch ein Lebensmittelgeschäft und ja, eine Metzgerei haben wir noch und Bäckereien haben wir noch ein paar, aber ansonsten sind die Geschäfte haben alle zumachen müssen, weil sie nicht mehr genug zu tun hatten. Wie Leute bedienen sich heute im Supermarkt oder im Baumarkt und ist klar, dass dann hier nicht mehr viel übrig bleibt. Und die jungen Leute, die ziehen meistens schon arbeitsmäßig Richtung Aachen und suchen sich auch dann in der Nähe von Aachen irgendwo einen Wohnsitz.
Jetzt kommen doch so viele Menschen aus aller Welt hierher, um diese Stadt und diese kleine Stadt, ist ja wirklich eine kleine Stadt, sehr, sehr kleine Stadt. Hier leben mal gerade 2000 Menschen, hier unten im tief eingeschnittenen Tal der Ruhr, wo eng beieinander diese wunderschönen alten Häuser stehen. Kommen die alle hin? Ist das nicht irgendwie eine dauerhafte Einnahmequelle, die einem hier das Überleben auch sichern kann?
Aber nur für gewisse Gewerbebetriebe. Die Gastronomie, also Kaffeebetriebe, Restaurants und Hotels und Souvenirläden. Und ansonsten leben die Leute hier meistens von dem Geld, was sie irgendwo außerhalb von Monschau verdient haben.
Gilt das auch für die ganze Eifel, Rudolf?
Vielfach. Ich glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung aus Pendlern besteht. Gut, das Dienstleistungsgewerbe ist angesprochen, das ist aller Orten vorhanden und ich glaube, dass für viele es eine sehr schmale Gratwanderung ist. Also Reichtümer sind damit nicht so ohne weiteres zu machen. Das wäre der Ausnahmefall. Der Regelfall ist schmale Einkommen mit viel Kreativität gehandelt, sonst geht das die Bach runter.
Grenzgänger unterwegs. Die Eifel sieht, aber ich kann mich noch erinnern, vor 30 Jahren war sie schmutzig, sieht plötzlich so rausgeputzt aus, trotz aller Armut.
Das hat, glaube ich, mit dem sozialen Wandel zu tun. Es gibt vor zwei Generationen noch einen sehr starken Anteil von Landwirten, Bauern. Und das sind heute vielleicht, ich schätze mal, 2% oder sowas in dieser Region bewegt sich. Das wäre nicht gar weniger. Der Großteil der Bevölkerung ist im Dienstleistungsgewerbe oder Pendler, auch Verwaltung, aber das ist nur ein kleiner Sektor. Und entscheidend ist, dass die Leute ihr regelmäßiges Einkommen haben. Wenn das gewährleistet ist, dann wird angepackt im Rahmen der Nachbarschaftshilfe, im Rahmen der Eigenleistung und so. Und man sieht sehr viele rausgeputzte, sehr schön gepflegte, liebevoll gepflegte Häuser und Anwesen. Und dazu kommt, dass es eine gegenläufige Bewegung gibt. Die eingeborenen Jugendlichen ziehen vielfach weg, wie Ernst eben gesagt hat. Aber es gibt auch eine gegenläufige Bewegung, nämlich Leute, die aus den urbanen Zentren, vorneweg Aachen, den Trend haben, ins Grüne zu ziehen und dann hier, wenn nicht Zweitwohnsitz, unter Umständen sogar den Erstwohnsitz
und
zu nehmen.
Den Alterswohnsitz.
Den Alterswohnsitz. Und das hat zur Folge, dass viele Objekte neu entstehen oder ältere aufgekauft oder angemietet werden und umgestaltet. Also der Einfluss der urbanen Zuzügler ist auf sämtlichen Dörfern um Monschau rum ganz klar wahrzunehmen. Das sind also keine Bauernhäuser mehr, sondern das sind bürgerliche, kultivierte Wohnhäuser. Das kann man überall beobachten.
Jetzt zum Schluss noch einen ganz kleinen Tipp. Was ist, wenn einer von Köln kommt, junge Leute vor allem auch, die nur die Landschaft aus dem Fernsehen kennen, die nur virtuelle Eindrücke haben. Was kann man denen so auf die Schnelle sagen? Wo sollten sie hinfahren, wenn sie in die Eifel fahren?
Ja, Monschau als Stadt mit seiner traditionellen bürgerlichen Wohnkultur und Architektur, wunderbar gelegen im Flussdreieck der Ruhr und des Laufenbachs. Das ist das eine. Das andere sind die bäuerlichen Traditionen auf den umliegenden Dörfern, auf den Höhen. Dazu gehören die Windschutzhecken, die alten Fachwerkhäuser, vielleicht auch der weite Siedlungsraum gegenüber dem kompakten, kleinen Fokus Monschau.
Der Ruhrsee, sehr schön. Ist auch nah bei Monschau. Das lohnt sich auch. Kann man im Sommer toll Wassersport machen und so weiter.
Wir könnten noch viel darüber erzählen, ja. Vor allem auch über die ganzen Unsitten hier mit den Motorradfahrern in der Eifel. Das lassen wir für heute. Ich würde sagen, ich komme nochmal wieder und dann werden wir das ganze Thema vertiefen. Erstmal herzlichen Dank, Rudolf, dass du und die Sophie und die Andrea mich begleitet hast heute in die Eifel und mir hier zwei Sachen ja wieder in Erinnerung gebracht hast, wo ich auch ein Stück meiner Jugend und Kindheit verbracht habe, nämlich hier oben im Heim. Im Alumnat, war also ein Alumnäter. Mhm. Ja, und so verabschieden wir uns jetzt von unseren Zuhörern auch und sagen Tschüss.
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 Tschüss zusammen.
Tschüss.
Tschüss.